unter freiem Himmel. Das Lagerfeuer für Nomaden-ChristInnen.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer. Ist unser Schicksal eigentlich vorherbestimmt, so wie ein Roman, den wir lesen, wo wir Seite um Seite umblättern und entdecken, was geschieht? Oder können wir uns unser Leben eher so vorstellen wie ein leeres Notizbuch, in das wir zeichnen und skizzieren und schreiben und selber alles bestimmen? Oder können wir uns das Schicksal oder unser Leben eher so vorstellen wie so ein Ausmalbuch, wo die Linien und die Umrisse vorgegeben sind, aber wir wählen selber noch aus, welche Farben wir verwenden und ob wir uns an diese Linien, an diese vorgegebenen Linien auch halten? Es gibt eine theologische Strömung, die dazu sehr interessante Gedanken hat, die Prozesstheologie. Mit der Prozesstheologie habe ich mich in den letzten Monaten in meinem Studium ein bisschen mehr beschäftigt und ich finde diese Richtung seit Jahren interessant und hatte jetzt die Gelegenheit, mich ein bisschen einzulesen und möchte euch gerne mitnehmen und ein bisschen was erzählen über diese theologische Strömung. Das wird jetzt also hier eine Podcast-Folge, die ein bisschen theologischer, theoretischer ist, aber ich versuche es möglichst verständlich zu erklären und möglichst anschaulich und vielleicht werdet ihr merken, dass das nicht einfach ein theologisches Konstrukt ist, sondern dass ganz viele Implikationen hat für wie man sich die Welt und das Leben und das eigene Leben und auch sich als Person vorstellen kann. Ich werde so ein bisschen die Basics durchgehen von der Prozesstheologie und dann auch dazu erzählen, warum ich das so interessant finde. Ich habe dazu bei reflab.ch auch einen Blogpost veröffentlicht. Den könnt ihr auch lesen, falls ihr das lieber in schriftlicher Form habt oder falls ihr das mit jemandem teilen möchtet oder einfach nochmal nachlesen möchtet, was ich hier erzähle. Falls ihr noch nie davon gehört habt, braucht ihr euch nicht zu wundern. Die Prozesstheologie ist ein Nischending. Also selbst in der Theologie kann man sehr gut ein Theologiestudium im Master hinter sich bringen, ohne jemals darüber zu hören. Und ich finde das ziemlich schade, weil das ist zwar eher etwas Neues, das ist im 20. Jahrhundert entstanden aus der Prozessphilosophie, aber die Prozesstheologie erklärt für mich sehr vieles, was in so konventionellen Theologien, mit denen man so zu tun hat, während des Studiums offen bleibt. Also zum Beispiel die Frage nach der Verbundenheit von allem Leben oder auch die Frage, wie Gebet wirkt, ob Gebet überhaupt wirkt. Das kann die Prozesstheologie sehr gut erklären. Das finde ich spannend. Also die philosophische Grundlage ist die Prozessphilosophie. Der Begründer war Alfred North Whitehead und es gab dann mehrere Theologen, die diese Überlegungen für die Theologie fruchtbar gemacht haben. Diese Art Philosophie baut eigentlich ein alternatives Weltbild, eine alternative Metaphysik zu dem, wie wir uns die Welt vorstellen, dass nämlich alles so aus einzelnen Einheiten besteht. Also der Stuhl, den ich jetzt gerade anblicke hier im RevLab-Studio, der ist in sich abgeschlossen. Ebenso ich als Person und ebenso meine Kolleginnen und Kollegen, die im RevLab hier am Arbeiten sind. Wir sind alle einzelne Einheiten, so stellt man sich doch das normalerweise vor. Die Prozessphilosophie besagt aber im Gegenteil, surprise, surprise, der Name sagt schon, dass alles aus Prozessen besteht. Es gibt also keine festen Einheiten, sondern nur Prozesse, deren unterschiedliche Instanzen, also die aufeinanderfolgenden Momente eines Prozesses, bauen aufeinander auf. Und wenn die eine hohe Übereinstimmung miteinander haben, also wenn wenig Veränderung geschieht, zum Beispiel bei diesem Stuhl, der da vor mir steht, dann nimmt man die als abgeschlossene Einheiten wahr. Und es gibt Prozesse, die mehr Veränderung beinhalten, also jetzt ein Beispiel, ein Baum, dessen Laub sich verändert im Laufe des Jahres oder im Laufe einer Woche sogar unter Umständen. Und es gibt Prozesse, die sehr wenig Veränderung beinhalten. Und auch wir als Personen sind Prozesse. Wir machen nicht nur Prozesse durch, sondern wir bestehen aus Veränderung eigentlich. Ich fühle mich ja zwar jetzt als die gleiche Evelyn, wie als ich heute Morgen ins RevLab gekommen bin, aber in der Zwischenzeit habe ich mit anderen Menschen interagiert, ich habe was gegessen, getrunken, ich habe Dinge gelesen und gelernt und das hat mich alles verändert. Ich bin nicht mehr die gleiche Evelyn, wie heute Morgen ins RevLab gekommen geworden ist. Ich verfüge über mehr Informationen als vorher. Mein Körper hat eine andere Zusammensetzung, weil ich ein halbes Schokibrötli und ein bisschen Trauben gegessen habe. Und der Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier hat meine Stimmung gehoben. Dazwischen habe ich mir meinen Zopf neu gebunden und da sind mir vielleicht ein paar Haare ausgefallen und meine Zellen altern unmerklich. Jeder Moment basiert darauf, was bereits geschehen ist. Also die neuen Instanzen eines Prozesses umfassen immer die, die schon da waren. Nichts kommt einfach aus dem Nichts, sondern baut auf dem auf, was schon war. Also der Austausch mit meinen Arbeitskolleginnen, der baut darauf auf, was beide von uns mitbringen und das teilen wir dann und das prägt uns als Personen, wie wir weitergehen. Also in anderen Worten, die Gegenwart, das, was ist, baut auf den Prozessen auf, die schon stattgefunden haben, auf dem, was schon vorhanden ist. Und auch die Zukunft wird auf dem aufbauen, was jetzt vorhanden ist. Und innerhalb dieses ganzen Konstrukts ist aber sehr viel Freiheit vorhanden. Also ob ich überhaupt heute Morgen ins RefLab gekommen bin, ist eine freie Entscheidung. Natürlich im Rahmen meines Arbeitsvertrags und meines Lebensmodells, das diese Arbeit beinhaltet. Aber ich könnte mich frei entscheiden, wie ich mit meinen Arbeitskolleginnen spreche, was ich da sage, was ich esse, was ich trinke, das sind alles relativ freie Entscheidungen. Das ist für die Prozesstheologie sehr, sehr wichtig, dass es ein hohes Maß an Möglichkeiten und an Freiheiten hat. Und ausgehend davon, was jetzt ist, ist die Zukunft völlig offen. Das mag jetzt sehr beliebig klingen, als ob auf der Welt eigentlich das reinste Chaos herrschen müsste, wenn alles so frei und offen ist und alle sich frei entscheiden können. Aber es gibt in der Prozesstheologie und auch in der Prozessphilosophie eine gewisse moralische Wertung, also eine Einschätzung dessen, was sind gute Prozesse, gute Entwicklungen und was sind weniger gute Entwicklungen. Und das oberste Ziel heißt in der Prozessphilosophie Enjoyment. Das ist ein englischer Begriff, der schwierig zu übersetzen ist, ins Deutsche zu übertragen ist. Enjoyment, also vielleicht Wohlergehen, heißt, dass es allen Wesen möglichst gut geht. Das ist das Ziel der Welt und das ist das Ziel aller Prozesse. Das bedeutet aber nicht einfach bloßes Überleben oder Hedonismus, also ganz egoistischer, oberflächlicher Spaß, sondern das bedeutet Intensität, Harmonie, Ganzheitlichkeit und Tiefe, also eine Fülle an Erlebnissen und Erfahrungen. Das Gegenteil davon wäre Langeweile, aber auch Chaos. Und Faktoren, die dazu beitragen, dass es allen möglichst gut geht, sind zum Beispiel, wenn Neues ins Spiel kommt, weil das erhöht die Komplexität und damit die Intensität. Das macht uns neugierig, das bringt Spannung rein. Ein anderer Faktor ist Schönheit. Also wenn etwas für uns harmonisch, aber gleichzeitig nicht langweilig ist, dann ist das eine Art von Enjoyment und Wohlergehen. Aber auch Harmonie und Ordnung, welche Prozesse strukturieren, tragen dazu bei, zu diesem Wohlergehen, aber immer so, dass es nicht in Langeweile umschlägt. Und so wird auch ethisch bewertet. Also in der Prozesstheologie, ethisch gute Entscheidungen sind solche Entscheidungen, welche diese Faktoren berücksichtigen und so das Wohlergehen von möglichst vielen von der Entscheidung betroffenen Wesen erhöhen. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, eine bewusste Entscheidung, dann ist die gut, wenn ich berücksichtigt habe, was das für mich, aber auch für alle Beteiligten heißt. Und das bezieht nicht nur die beteiligten Menschen mit ein, sondern die ganze Welt. Die Prozesstheologie und Philosophie ist da sehr ganzheitlich. Dazu komme ich ein bisschen später noch. Wenn Prozesse aber komplexer werden, wenn Neues dazu kommt, wenn Entscheidungen getroffen werden, dann steigt ja gleichzeitig auch das Risiko für Disharmonie und Chaos und negative Entwicklungen und Schmerz und Leid. Und die Prozesstheologie nennt das alles das Böse. Dazu gehören übrigens auch die Vergänglichkeit und die Bedeutungslosigkeit. Und das kommt nicht von Gott, aber das Streben nach Neuem und nach Enjoyment, das kommt von Gott. Ich mache ja einen kurzen Break, eine kleine Zusammenfassung. Seid ihr noch dabei? Prozesstheologie heißt, alles ist nicht nur im Prozess, sondern alles besteht eigentlich im Grunde genommen aus Prozessen. Und es gibt keine fix abgeschlossenen Einheiten, sondern einfach Prozesse, die über längere Zeit stabiler sind oder solche, die sich mehr verändern. Und alles hat miteinander zu tun, alles interagiert miteinander. Und gut ist das sogenannte Enjoyment, also wenn das Leben möglichst in der ganzen Fülle wahrgenommen werden kann von den Wesen. So, und jetzt, wer ist Gott in der Prozesstheologie? Die Prozesstheologie hat ein Gottesbild, das sich ziemlich unterscheidet von irgendwie konventionellen Gottesbildern, aber trotzdem finde ich, ist es sehr gut biblisch begründbar. Das Gottesbild der Prozesstheologie ist anders. Da werden gewisse Denkformen überschritten oder aufgebrochen. Und ich erkläre das jetzt im Folgenden an drei klassischen sogenannten Gottesprädikaten, also wie Beschreibungen, wie Gott ist. Und das sind die Allmacht, die Allwissenheit und die Allgüte. Das ist ja so klassische Theologie. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und Gott ist allgütig. Also erstens, Gott weiß alles. Würde die Prozesstheologie auch sagen, Gott ist allwissend. Gott weiß alles über das, was vergangen ist, das, was gegenwärtig ist und Gott kennt alle Möglichkeiten. Also Gott ist in der Prozesstheologie die Instanz, die in jedem Moment alles weiß, was es in diesem Moment zu wissen gibt. Und zwar betrifft das alle Wesen auf der ganzen Welt. Aber, und hier kommt der Knackpunkt, weil die Zukunft offen ist, weiß auch Gott selbst nicht hundertprozentig, was als nächstes passieren wird. Und das geht von ganz kleinen Entscheidungen, wie was packe ich mir jetzt heute aus dem Kühlschrank zum Mittagessen ein, bis zu ganz großen Prozessen, wie zum Beispiel, wie wird es ausgehen mit der Klimakrise auf der Welt. Das sind auch Dinge, die Gott nicht im letzten Schluss weiß, wo Gott zwar alle Möglichkeiten kennt und auch die Wahrscheinlichkeiten, aber trotzdem ist die Entscheidungsfreiheit aller Wesen gegeben. Und deswegen geht Gott bei dieser Art von Schöpfung auch Risiken ein. Zweitens, Allmacht. Gott ist allmächtig, würde die Prozesstheologie nicht sagen, eben genau weil es diesen freien Willen auch gibt. Gott hat einen gewissen Einfluss. Gott ist die Kraft, die Neues ins Spiel bringt, die Bewegung ins Spiel bringt, die Kreativität freisetzt, die zum Beispiel dazu führt, dass Menschen auf neue Ideen kommen. Also die Prozessphilosophie macht große Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte, führt sie darauf zurück, dass Menschen auch Inputs kriegten von Gott oder dass Gott Dinge zusammengeführt hat, die dann dazu führten, dass Menschen neue Entdeckungen gemacht haben, zum Beispiel in der Wissenschaft. Aber die Prozesstheologie würde nicht sagen, dass Gott in jedem Moment alle Fäden in der Hand hat und überall eingreift und sogar eingreifen kann. Da unterscheidet sie sich übrigens auch vom offenen Theismus, der doch findet, Gott kann eingreifen. Offener Theismus ist so eine Unterströmung der Prozesstheologie. Da kennt ihr womöglich Gregory Boyd, der sich damit beschäftigt hat, oder Thomas J. Ord, der das Buch geschrieben hat, «God can't». Auf ihn habe ich auch schon hingewiesen in der Podcast-Folge zum Thema Allmacht. Und auch mein RefLab-Kollege Manuel Schmid ist Vertreter des offenen Theismus. In Klammer geschlossen. Also zurück zur Allmacht. Ich habe gesagt, dass Gott die Kraft ist, die immer wieder Neues und Kreativität ins Spiel bringt. Und das zeigt sich auch darin, dass Gott in jedes Wesen ein Ziel hineingelegt hat. Dieses Ziel, diese Richtung, vielleicht könnte man es auch Berufung nennen, geht in die Richtung eben des Enjoyments für die ganze Welt, dass sich das erhöht und was das einzelne Wesen dazu beitragen kann und was das einzelne Wesen auch für sich tun kann, um möglichst viel von diesem Wohlergehen zu erleben. Gott legt das in die Geschöpfe hinein und Gott lockt die Prozesse immer wieder in diese Richtung, in dieses Ziel, schubst sie subtil an. Aber der freie Wille ist in der Prozesstheologie zentral und deswegen ist es nicht so, dass Gott Geschöpfe in diese Richtung zwingt oder in die Realisation dieses Ziels zwingt. Also es kann auch sein, dass Gott bei einer Person mit diesem Ziel auch scheitert, weil sie dieses nicht verfolgt, aus unterschiedlichen Gründen. Gott wird also in der Prozesstheologie nicht als Macht gesehen, die der Welt eine bestimmte Richtung aufzwingt, zu einer autoritären Gottheit, eine Königsgottheit, sondern Gott ist ein durch Liebe überzeugender Gott, ein Gott, der lockt, der zu diesem Zweck auch Macht abgibt. Und da habe ich einen ganz schönen Satz gelesen in einem dieser Bücher, wo John Cobb und David Griffin schreiben, God's own life is an adventure with God's own enjoyment. Dass Gott so auch Macht abgibt, aber dass diese Willensfreiheit der Geschöpfe, die Gott da miterlebt, auch eine, auch für Gott für Unterhaltung sorgt oder für Abenteuer sorgt, auch für Intensität, weil Gott da durchaus auch emotional mit im Spiel ist. Dieser Punkt ist ganz wichtig für die Christologie, also das Jesusbild der Prozesstheologie. Und zwar war Jesus Christus ganz Mensch und ganz Gott, also er war ganz Mensch, aber er hat das von Gott in ihn hineingelegte Ziel umfassend realisiert. Gott war in Jesus Christus und zwar nur in Jesus Christus voll in der Welt präsent und Gottes Charakter kam so auch am deutlichsten zum Zuge in der ganzen Menschheitsgeschichte und zeigte sich in der vollständigen Hingabe am Kreuz. Also Jesus hat Gottes Plan vollends erfüllt und das beinhaltete für ihn auch, dass er sich von anderen Menschen hinrichten ließ. Die christliche Gemeinde feiert dieses Leben von Jesus Christus als Mensch und als Gott, zum Beispiel im Erzählen dieser Christusgeschichten, im Lesen der biblischen Texte, aber auch in der Taufe und im Abendmahl, wo das wie nachvollzogen und immer wieder neu erzählt und spürbar gemacht wird. So wird dieses Kraftfeld, das Jesus Christus da in die Welt gebracht hat, erhalten und gestärkt und auch immer wieder ausgeweitet auf neue Personen, die das erleben und erfahren. Wie das sein kann, wenn jemand dieses Ziel, das Gott in ihn hineingelegt hat, vollumfassend realisiert hat. Da kann man jetzt kritisch anmerken aus Sicht der orthodoxen, sage ich jetzt mal, Theologie, dass das nicht ein sehr hohes Bild von Jesus Christus ist, dass das ein sehr menschliches Bild ist und ich denke, da würde die Prozesstheologie auch nicht widersprechen. Überhaupt legt die Prozesstheologie auch wenig Wert auf die Trinität, die Dreieinigkeit, also diese theologische Figur, wo Gott in drei Personen aufgesplittet wird, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heilige Geist, Kraft, weil da auch Unschärfen nachvollzogen werden, die in der Bibel schon angelegt sind. Also als ich darüber nachgedacht habe, hat mir das eigentlich ziemlich eingeleuchtet. Und zwar zum Beispiel in der kreativen Seite Gottes, also in dieser schöpferischen, diesem immer wieder Neues Schaffen, da treffen sich der Heilige Geist, der in der Schöpfungsgeschichte in der einen genannt wird, dass Gottes Geist über dem Wasser schwebte bei der Schöpfungsgeschichte und das Chaos in Schach hielt, Ordnung schuf. Und im Neuen Testament heißt es dann aber, die ganze Welt wurde aus ihm geschaffen und ihm, das bezieht sich auf den Logos, das bezieht sich auf Jesus Christus. Also da gibt es eine gewisse Unschärfe zwischen Jesus Christus und der Heiligen Geistkraft. Und die kommt auch in der Bibel immer wieder vor, also zum Beispiel in Boten Gottes. Wer sind denn die Boten Gottes? Sind das Menschen, die mit Gottes Geist ausgerüstet sind? Oder ist das eine Inkarnation von Jesus Christus schon bevor er als Jesus von Nazareth auf die Welt gekommen ist? Ja, da ist die Bibel teilweise nicht ganz klar und die Dreieinigkeit ist ja auch als theologische Figur nicht eins zu eins in der Bibel zu finden. Deswegen ist das für mich jetzt auch nicht ein Dealbreaker mit der Prozesstheologie, dass diese Trinität nicht so stur nachvollzogen wird. Ja, weiter noch zum Gottesbild der Prozesstheologie. Dieses Gottesbild besteht aus zwei Bestandteilen. Einerseits hat Gott eine ewige Seite, eine unveränderliche Seite. Gott bleibt zum Beispiel immer schöpferisch und immer anwesend in der Welt. Und gleichzeitig hat Gott auch eine veränderliche Seite. Durch die Liebe zur Welt. Gott lässt sich nämlich von dem, was geschieht, berühren. Und so heißt es zum Beispiel in der Bibel, dass Gott sich freut, dass Gott wütend wird oder auch, dass Gott Mitleid hat oder dass Gott etwas reut, was Gott getan hat. Und das bedeutet also, Gottes Charakter ist prozesshaft. Also, damit wären die Grundlagen der Prozesstheologie erklärt. In Bezug auf Gott heißt das nochmal zusammengefasst, Gott weiß alles über Vergangenheit, Gegenwart und Möglichkeiten, nicht über die Zukunft. Zweitens, Gott schafft ständig Neues und in diesem Sinne ist auch Gott allmächtig oder allpräsent, dass immer wieder Neues hineinkommt, aber Gott ist nicht autoritär und hat alles in der Hand. Und drittens, Gott lässt sich zutiefst berühren. Also die Allgüte, die Allliebe Gottes führt auch dazu, dass der Charakter Gottes veränderlich ist. Das war jetzt ziemlich kompliziert und jetzt möchte ich aber noch erklären, warum ich Prozesstheologie so interessant finde. Erstens, weil es im Kern um Verbundenheit geht. In dieser Weltanschauung sind alle Prozesse miteinander verwoben und dass Menschen und Wesen und die Welt voneinander gegenseitig abhängig sind, das ist nicht etwas, was man eigentlich vermeiden sollte und möglichst unabhängig sein sollte, sondern daraus besteht das Leben im Kern von dieser Interdependence, heißt es auf Englisch, von der gegenseitigen Abhängigkeit voneinander. Und ich nehme das sehr stark auch so wahr in der Realität im Alltag. Zum Beispiel, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wenn ich einen Konflikt habe oder wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem unterhalte, der sehr gestresst ist, dann hat das einerseits auf mich einen Einfluss, indem ich das vielleicht auch mitstresst, aber andererseits kann das auch einen Einfluss auf mein Gegenüber haben, indem ich sie aus ihrem Stress ein bisschen entlassen und herausholen kann. Also Interaktionen beeinflussen alle Beteiligten und wie es für diese Beteiligten auch weitergeht in ihrem Leben, im Tagesverlauf. Aber das hat auch ganz handfeste Implikationen. Also was ich mir zum Beispiel zu essen kaufe, das beeinflusst, wie andere Menschen an anderen Orten der Welt leben. Die Entscheidungen, die ich treffe, die haben ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen. Oder vielleicht nochmal ein Beispiel. Meine Urgroßeltern haben Entscheidungen getroffen in ihrem Leben, die dazu geführt haben, dass ich überhaupt existiere. Also alles, was passiert, hinterlässt eine Spur, beeinflusst Interaktionen und webt wie ein Netz, aus dem die Zukunft dann entsteht. Das finde ich total spannend und das finde ich einfach sehr viel nachvollziehbarer, als wenn man die Welt in abgeschlossenen Einheiten denkt. Ein zweiter Punkt, den ich spannend finde an der Prozesstheologie, ist eben, dass auch die nichtmenschliche Welt hier einbezogen wird. Also die gegenseitige Abhängigkeit, das gilt nicht nur für Menschen, sondern das gilt für alle Wesen. Und das sollte eigentlich inzwischen allen klar sein, unser Einfluss als Menschheit auf die Natur, aber auch umgekehrt, das ist alles miteinander vernetzt. Und deswegen ist die Prozesstheologie auch sehr anschlussfähig für Tier- und Umweltrechte und es gibt auch diverse Publikationen von zeitgenössischen ProzesstheologInnen wie zum Beispiel Julia Engsing, die sich auf dieser Basis ganz klar zu Klima- und zu Tierrechtsthemen auch äußert und in Austausch tritt mit anderen wissenschaftlichen Fächern und Disziplinen. Man kritisiert in der Prozesstheologie, wie stark der Mensch im Zentrum steht. Also man akzeptiert, dass das so ist, aber man kritisiert es auch, weil diese Abstufung Mensch-Tier, Mensch-Nicht-Mensch zu krass ist eigentlich für das, wie alles miteinander verwoben wird. Und spannenderweise ist das schon in den frühen prozesstheologischen Texten, also in den 70er Jahren, schon angelegt. Ich habe ein Buch gelesen, aus dem ich schon zitiert habe, von John Cobb und David Griffin, und da geht es sehr stark schon um Klimakrise und Klimaschutz. Die ganze Welt, die ganzen Prozesse in der Welt sind ein Teil Gottes. In der Sicht der Prozesstheologie, Sally McFaig, eine Theologin, nennt die Welt den Körper Gottes. Und in diesem Sinne ist alles, was man diesem Körper antut, positiv oder negativ, auch etwas, was man Gott antut. Mir kommt jetzt gerade dieser Bibelvers in den Sinn, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus Christus. Und ich finde das sehr spannend, wenn man das ausweitet, nicht nur auf Menschen, sondern auf alle Geschöpfe der Welt. Ein dritter spannender Punkt ist, dass die Zukunft offen ist. Also menschliche Entscheidungen sind nicht nur vorgeblich frei in der Prozesstheologie, sondern sind tatsächlich frei. In dem Maß, in dem wir uns natürlich befinden, eingebettet sind in ein Umfeld und auch unsere biologischen Prägungen uns beeinflussen, in dem Maße sind wir tatsächlich frei. Und das hat auch theologische Implikationen. Also was mir Schlimmes passiert zum Beispiel, hat nicht damit zu tun, dass Gott irgendwo eine Entscheidung getroffen hat, sondern kommt aus einem Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Prozessen und auch Entscheidungen anderer Menschen. Und hier kommt jetzt der Punkt mit dem Gebet ins Spiel. Gebet macht in der Prozesstheologie einfach so viel mehr Sinn als in anderen theologischen Strömungen, wo alles vorgegeben ist. Nämlich, dass Gott gar nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, sondern einfach Möglichkeiten kennt und Menschen in bestimmte Richtungen nudgen, bewegen kann, dass ist mit Gebet einfach sehr viel plausibler zu verknüpfen. Also wenn ich bete und damit auch Gottes Wesen bewege für mein Anliegen, dann, dass sich Gott dann auch stärker einsetzt, dass andere Prozesse in diese Richtung laufen. Sehr abstrakt ausgedrückt. Aber das findet man ja auch in den biblischen Geschichten immer wieder, dass Gott sich bewegen lässt vom Drängen von Menschen und vom Rufen von Menschen. Und das ist in einem prozesshaften Gottesbild sehr viel besser aufzufangen. Dazu kommt auch, dass Menschen sich entwickeln können, wenn die Zukunft so offen ist. Und vielleicht nicht nur entwickeln können, sondern sich einfach de facto stetig weiterentwickeln. Und wenn man meint, man tue dies nicht, dann entwickelt man sich einfach immer weiter in der schon eingeschlagenen Richtung. Aber das lässt auch sehr viel Raum für eine theologische Vorstellung von Gnade Gottes. Also dass das Unterwegssein im Glauben auch ein Prozess ist, in dem es immer wieder auch möglich ist, einen Neuanfang im Leben oder in einem Lebensbereich zu gestalten und dass Gott dann auch mit einem mit unterwegs ist bei diesen Neuanfängen. Auch spannend ist das für eine Theologie, die sich zum Beispiel mit Gender-Identität auseinandersetzt, wo ja Gender auch als ein Spektrum verstanden wird, auf dem Menschen sich bewegen. Und das ist heute ebenfalls ein relevantes Themenfeld und da kann die Prozesstheologie sicher auch einen Beitrag dazu leisten. Und der letzte Punkt, den ich nennen möchte, ist auch die interreligiöse Anschlussfähigkeit, also Prozessphilosophie wurde auch von Theologinnen und Theologen von anderen Religionen aufgenommen in ihr Denken. Mein Kollege Manuel Schmid hat da zum Beispiel mit einer muslimischen Theologin, Saida Mirsatri, einen Podcast aufgenommen dazu. Der Titel lautet «Allah ist beweglicher, als man denkt». Diesen Podcast verlinke ich euch gerne in den Notizen zu dieser Folge und ihr findet ihn auch auf reflab.ch unter dem Podcast «Theo Lounge». Ja, jetzt habe ich ganz viele Dinge aufgezählt, die ich positiv finde an der Prozesstheologie, aber ich glaube, die Prozesstheologie hat auch gewisse Schwächen bzw. Dinge, denen ich jetzt noch nicht auf die Spur gekommen bin in meiner Auseinandersetzung. Zum Beispiel die Frage, wo greift Gott denn ein und wo nicht? Also wo lässt sich Gott von Gebeten bewegen und wo nicht? Da bleibt ein Unwissen offen und auch die Frage nach dem Leid in der Welt. Überhaupt auch die Frage, woher kommen dann die negativen Dinge in der Welt? Gibt es eine Kraft, die Gott entgegenspielt, die diesem Enjoyment entgegenwirkt? Oder gibt es einfach bessere oder weniger gute Prozesse? Das ist für mich noch nicht ganz klar. Ich hatte so eben vor dieser Podcastaufnahme noch ein spannendes Gespräch mit Manu und wir sind darauf gekommen, auf das Alte Testament, wo Gott die Welt aus dem Chaos schafft und diese Chaosmächte, diese Entropie, die immer wieder Chaos in die Welt bringt, eigentlich auch aktiv sind. Und das fand ich einen sehr spannenden Gedankenansatz. Also, dass auf der einen Seite Gott ist und die göttlichen Prozesse, die Dinge in Richtung von Neuem und Intensität und Harmonie steuern und auf der anderen Seite so Chaosmächte, man kann das jetzt personalisieren, muss man aber nicht, die auch immer wieder Unordnung und Disharmonie ins Spiel bringen. Ja, wenn ihr bis hierher zugehört habt, Respekt. Ich habe es wirklich versucht, so einfach wie möglich runterzubrechen und zu erklären. Ihr könnt das, wie gesagt, aber auch nochmal im Blogpost auf reflab.ch nachlesen. Wenn man das schriftlich vor sich hat, sind Dinge manchmal verständlicher. Ja, insgesamt finde ich die Prozesstheologie sehr, sehr zeitgemäß und hat wahnsinnig viel Potenzial und sie ist aber gleichzeitig unterschätzt. Sie ist sehr wenig bekannt und gerade als Gegenmodell zu einem patriarchalen und autoritären Gottesbild und einem so menschenverherrlichenden statischen Christentum finde ich die Prozesstheologie wahnsinnig spannend. Und jetzt interessiert mich, was ihr dazu denkt. Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar, entweder beim Blogpost auf reflab.ch oder per Mail an contact@reflab.ch oder auch auf Instagram, obwohl das gerade bei einem so komplexen Thema auch schwierig wird. Mich interessiert, ob ihr draus gekommen seid bei dieser Podcast-Folge und auch, was das mit euch und eurem Glauben jetzt angestellt hat, was ich da erzählt habe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss!